ARD.
Der Kunstkarten bei NDR 1 Radio MV.
2025. Die DDR ist seit 35 Jahren Geschichte. Und was ist mit dem Erbe des untergegangenen Arbeiter- und Bauernstaats, gerade im Bereich Kultur? Was macht das Erbe noch heute aus? Dieser Fragen widmete sich eine Gesprächsrunde kürzlich im Luna Filmtheater in Ludwigslust am Beispiel Film. Hören Sie jetzt einen Mitschnitt dieser Diskussion. Herzlich willkommen, sagt Axel Seitz.
Der Kunstkarten bei NDR 1 Radio MV.
Kultur und Tour heißt es heute Abend hier im Filmtheater Luna in Ludwigslust. Es geht um Filme, die in der Zeit der DDR entstanden sind. Und nach 35 Jahren deutscher Einheit fragen wir, was bleibt eigentlich vom kulturellen Erbe der DDR am Beispiel Film? Dazu begrüße ich recht herzlich Ilga Brombach, Filmhistorikerin, Filmkuratorin, Festivalleiterin. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Andreas Kötzing, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Hannah-Arendt-Institut in Dresden, gebürtiger Mecklenburger. Ein Schwerpunkt seiner Arbeit ist die Geschichte der DDFA. Schön, dass Sie da sind.
Hallo.
Und Volker Kufall, seit 2014 künstlerischer Leiter des Filmkunstfestes Mecklenburg-Vorpommern und Geschäftsführer der Filmland GmbH. Herzlich willkommen.
Guten Abend.
Was bleibt vom Erbe der DDR am Beispiel Film? In dieser Gesprächsrunde wollen wir uns konzentrieren auf die Filme der DEFA. 2000 Dokumentarfilme, es gibt hunderte Animationsfilme und rund 700 Spielfilme. Ich hätte gern von Ihnen drei gewusst, welcher DEFA-Film Ihnen aus welchem Grund in Erinnerung geblieben ist. Und da geht es mir nicht unbedingt in erster Linie um die großen Erfolge. Und damit Sie noch ein bisschen Zeit haben zu überlegen, fange ich einmal mit zwei Filmen an. Der eine, der mich in den vergangenen Jahren überrascht hat, ist Leute mit Flügeln von 1960 in der Regie von Konrad Wolf. Warum? Es ist ein Propagandafilm und er handelt vom Aufbau der Flugzeugindustrie in der DDR. Als diese in die Flugzeugindustrie in der DDR im wahren Leben eingestellt wurde, weil im RGW beschlossen wurde, Flugzeuge werden nur in der Sowjetunion hergestellt, verschwindet dieser Film im Archiv. Er ist nicht verboten, aber er passte nicht mehr in die Zeit. Der zweite Film ist ein Kinderfilm, an den ich mich gerne erinnere, von 1966, Kaule. Ein Kinderfilm nach dem Buch von Alfred Wellm, gedreht, viel in Mecklenburg, vor 2 Jahren auf dem Filmkunstfest gezeigt. Mhm. Warum dieser Film? Er ist einer, der wohltuend aus meiner Sicht, ohne die sonst übliche politische Färbung auskommt. Es gibt keine Pioniere, keine FDJ-Gruppe, die sagt, wo es lang geht. Im Gegensatz zu vielen anderen Kinderfilmen, die die DEFA produziert hat. Übrigens, wenn Sie möchten, finden Sie beide Filme auf YouTube im DEFA-Filmwelt-Kanal. Sie können sich den also gerne zu Hause anschauen, wie viele andere auch. Und jetzt zu Ihren DEFA-Schätzen. Ilga Brombach vielleicht zuerst.
Ja, ich kann mich vielleicht mit einem meiner Lieblingsfilme outen, der nicht unbekannt ist, aber vielleicht nicht zu den absolut Bekannten gehört. Der heißt Die Schlüssel von Egon Günther. Weiß nicht, ob Sie den alle kennen. Er ist von 1974. 1972 gab es eine neue Regelung, dass das einfache Reisen nach Polen und nach Tschechien wieder möglich war für DDR-Bürger. Und darauf spielt der Film an. Jutta Hoffmann und Jackie Schwarz spielen ein junges ostdeutsches Paar, die nach Krakau fliegen und dort ja auch die Spuren deutscher Geschichte sehen, die auch ein ungleiches Paar sind. Er ist Akademiker und sie nicht. Es ist vielleicht, wenn man zusammenfassen will, das ist sowas wie Nouvelle Vague der DDR, ein ganz lyrischer, ein wunderschöner Film. Und warum ich den so mag, hat ganz viele Gründe, aber das, wofür ich ihn wirklich liebe, ist die allererste Szene, in der Jutta Hoffmann ihr Outfit für ihre Flugreise vor dem Spiegel anprobiert. Und diese Szene, wenn Sie sich diesen Film einmal anschauen, gehört zu den 200 schönsten Filmszenen der Welt überhaupt, meines Erachtens.
Wunderbar. Dann Volker Kufer.
Ja, da könnte ich, glaube ich, ein paar Filme nennen. Und das ist schwierig, da mich auf einen festzulegen. Aber ein Film, den ich klasse fand, ist Zwei schräge Vögel von Erwin Stranker, der für mich auch zu den besten DEFA-Regisseuren gehört, weil der eine Komödie gemacht hat. Und die DEFA hat ja nicht so viele Komödien gemacht. Und das ist auch eine, wo man herzhaft und gut lachen kann, weil er sich mit den Konflikten von gutwilligen jungen Menschen mit der Planwirtschaft beschäftigt und ja, ich glaube, zum Ende der DDR entstanden ist und ein doch relativ ungeschöntes Bild auch der DDR zu diesem Zeitpunkt liefert. Das hat mich erstaunt an dem Film. Ja, wie gesagt, es ist ein Film, den man sich immer noch auch als Komödie sehr gut anschauen kann.
Mit Matthias Wien und Götz Schubert in der Hauptrolle. Matthias Wien ist ein bisschen verschwunden, war viele Jahre am Mecklenburgischen Staatstheater, aber Götz Schubert sieht man häufig im Fernsehen. Sie arbeiten in Dresden, da in der Nähe ermittelt er, ja, in Görlitz, in der ARD. Andreas Ketzing, Ihr Favorit oder ein besonderer Film, den Sie vielleicht dem Publikum heute Abend und den Radiohörern nahelegen möchten?
Ich würde das Spektrum auf jeden Fall auch mal Richtung Dokumentarfilm erweitern wollen. Tatsächlich bin ich auch über die Dokumentarfilme eigentlich wirklich aufmerksam auf die DEFA geworden, als ich in Leipzig studiert habe über das Leipziger Dokumentarfilmfestival, was schon zu DDR-Zeiten das größte Filmfestival in der DDR war, wo DEFA-Filme immer eine besondere Rolle gespielt haben und in den 90er Jahren dort vor allem auch in den Retrospektiven. Und da bin ich zum ersten Mal eigentlich auf diese Dokumentarfilme als eine ganz besondere Quelle aufmerksam geworden, weil ich auch so landläufig dachte, die seien ja alle so propagandistisch gefärbt und das wäre alles nur Ideologie, was dort produziert worden ist. Und ich war dann doch sehr überrascht über die Vielfalt und über die Intensität, mit dem diese Dokumentarfilme den Alltag in der DDR beobachtet haben. Einen, den ich ganz besonders mag, weil der auch künstlerisch ganz besonders ist, ist Rangierer von Jürgen Böttcher, Anfang der 80er Jahre in einem Bahnhof in Dresden entstanden. Eigentlich ein ziemlich unspektakulärer Film, weil der tatsächlich beobachtet, wie Züge rangiert werden. Aber das Besondere ist eben die intensive Kameraarbeit, die das beobachtet, auch die Art, wie es geschnitten ist. Das sieht tatsächlich so aus, als würden diese Züge miteinander tanzen, als wären die irgendwie miteinander verwoben. Das wird zu so einem ganz großen ästhetischen Fixierspiel miteinander verwoben und der Film hat überhaupt keinen Kommentar. Das war völlig ungewöhnlich für so einen Dokumentarfilm, dass im Hintergrund nicht erklärt wurde und niemandem gesagt wurde, was er sieht, sondern dass man das einfach da selber sah. Und ich war ziemlich baff und erstaunt, als ich den zum ersten Mal gesehen habe und habe daraufhin dann wirklich angefangen, Dokumentarfilme von der DEFA sehr intensiv mir anzuschauen, weil ich die auch als Quelle, einfach als Historiker, ich habe Geschichte studiert und eben als Quelle super spannend fand. Wie kommt man eigentlich an dieses Land ran, das es eben nicht mehr gibt, das ich auch nur als Kind erlebt habe und da finde ich sie bis heute einfach super interessant und spannend.
Hat sich der Blick auf DEFA-Filmproduktionen in den vergangenen Jahren, also wir reden ja davon, die DEFA existierte bis 1992, seit 1998 gibt es die DEFA-Stiftung, die sich um dieses Filmerbe kümmert. Hat sich der Blick auf DEFA-Filmproduktion geändert? Schauen wir heute im Jahr 2025 einen DEFA-Gegenwartsfilm, anders als vielleicht 2005?
Ja, da muss man erstmal klären, wer ist wir? Ne? Also je nachdem, mit welchem persönlichen Hintergrund man sich die Filme anschaut, ja, guckt man schon anders drauf, glaube ich. Also jemand, der die Filme vielleicht selber zu DDR-Zeiten gesehen hat, der hat heute ein anderes Wiederentdeckungserlebnis, wenn man die Filme anschaut, als vielleicht ein jüngeres Publikum, das sich zum ersten Mal mit diesen Filmen beschäftigt und vielleicht auch angenehm, positiv überrascht ist, welche Bilder dort gezeigt werden. Oder vielleicht auch, das erlebe ich im Umgang mit Studenten zum Beispiel, wenn ich Seminare mache an der Uni, dass viele erstmal überrascht sind, wie langsam die Spielfilme zum Teil erzählt sind. Also es ist schon eine andere Sehgewohnheit. Aber ich persönlich bin immer wieder erstaunt, auch übrigens über die deutschen Grenzen hinaus, was für ein großes Interesse es an diesen Filmen gibt. Also in den USA, in Korea, in vielen Ländern werden DEFA-Filmreihen veranstaltet mit Unterstützung der DEFA-Stiftung. Aber es gibt ein großes Interesse auch an diesen Filmen, gar nicht nur so sehr im ostdeutschen Raum, sich das anzuschauen und dort Filme zu entdecken. Das finde ich persönlich eigentlich spannend, dass dieses DEFA-Filmerbe in den letzten Jahren es auch ein bisschen ja über den Tellerrand der ehemaligen DDR hinaus geschafft hat.
Frau Brombach, wie sehen Sie das?
Ich denke, was eine Rolle spielt, wenn wir Filme aus der ehemaligen DDR sehen, DEFA-Gegenwartsfilme und dort ein DDR-Bild sehen. Was sich verändert hat in den letzten 35 Jahren, ist unter anderem, unter ganz vielen anderen, dass es natürlich auch sehr viel Filme über die DDR nach der DDR gibt. Das heißt, unser Bild davon, wie die DDR war, speist sich vielleicht vornehmlich nämlich aus Filmen, die danach entstanden sind. Und dann ist, glaube ich, der Abgleich hochinteressant, wenn man Filme aus der DDR sieht. Da gibt es immer ein Erstaunen, wie künstlerisch spannend die sind, wie sie doch viel offener sind, gar nicht so ideologisch, wie man meint, wenn man Filme aus den 2000er Jahren über die DDR schaut, dann denkt man, ja, da gab es eigentlich nur Stasi und Leute, die irgendwie geflüchtet sind durch Tunnel. Und das war der Alltag, so ungefähr. Und ja, und das DDR-Bild in den DEFA-Filmen, da sieht man ganz viel Emanzipation über das neue Frauenbild. Also solche Fragen, die während der DDR eine große Rolle gespielt haben, kann man dann entdecken in den Filmen. Und das erstaunt einen vielleicht mit dem Abstand und mit den immer mehr werdenden Bildern über die DDR umso mehr.
Volker Kufall, Sie stammen aus der alten Bundesrepublik. Wann und wie haben Sie sich einfach diesem DEFA-Film genähert? Ich habe es erwähnt, seit 2014 Leiter des Filmkunstfestes, gibt es eine DEFA-Reihe, immer sehr erfolgreich. Haben Sie DEFA-Filme schon zu Ost-West-Zeiten wahrgenommen oder auch erst möglicherweise nach 1990?
Ja, das stimmt. Ich bin in Lüneburg geboren und an der innerdeutschen Grenze aufgewachsen. Und ein bisschen schuld daran, dass ich mich für DEFA-Filme oder erstmal überhaupt für das andere Deutschland interessiert habe, war, glaube ich, meine Deutschlehrerin, die Anfang der 80er Jahre einen Film präsentierte, über den wir in der Klasse gesprochen haben. Die neuen Leiden des jungen W. nach dem Buch von Ulrich Plenzdorf. Das war allerdings eine Westproduktion, aber schilderte sehr, wie wir den Eindruck hatten, authentisch das Leben im anderen Teil Deutschlands. Und ich habe dann meine filmische Sozialisation in einem kommunalen Kino am Bodensee bekommen. Habe da angefangen, mich für Filmgeschichte zu interessieren. Habe mich auch sehr für sozialkritisches Kino interessiert. Also beispielsweise für das britische Kino von Ken Loach oder Mike Leigh, das Leben aus der Sicht der Arbeiterklasse zeigen wollte. Und so kamen mehrere Interessen zusammen. Also das Interesse am anderen Teil Deutschlands, dann eben das Interesse an der sozialen Frage im Kino, im Film und natürlich die Auseinandersetzung mit Filmgeschichte. Dann hatte ich das Glück, 13 Jahre das internationale Filmfest in Braunschweig leiten zu können. Und das hatte schon 1986 gegründet. Eine Tradition mit der Präsentation von DEFA-Filmen ist auch von der DEFA-Stiftung für seinen DEFA-Schwerpunkt ausgezeichnet worden. Und das war übrigens das Festival im November 89, wo Roland Gräf und Christel Gräf die Öffnung der Mauer im Fernsehen im Hotelzimmer mitbekamen und das erstmal gar nicht für ernst nehmen konnten. Einen Tag später musste dieses Festival dann abgesagt werden, weil Braunschweig im Prinzip voll mit Menschen aus der DDR war. Und diese Tradition habe ich weitergeführt und habe mich dann sehr gefreut, dass ich hier in Schwerin mich mit dem Thema noch viel eingängiger beschäftigen konnte. Und für mich ist das natürlich insofern noch viel spannender, weil ich hier mit Menschen zu tun habe, die DDR erlebt haben, im Gegensatz zu mir. Und die mit den Filmen, die wir in der Retrospektive präsentieren, eben auch persönlich was verbinden. Wenn wir einen Film aufführen, wie dieses Jahr aus meiner Kindheit, über die Jugend von Ernst Thälmann, der in Schwerin gedreht wurde, kommen hunderte Menschen mit ihren Kindern, um sich diesen Film nochmal anzugucken und sich vielleicht an ihre Mitwirkung an diesem Film zu erinnern, der vor 50 Jahren entstanden ist. Und das macht mir große Freude, ist natürlich aber dann auch nur in dieser Form im Osten Deutschlands möglich. Aber dafür bin ich sehr dankbar, das ist eine Bereicherung, nicht nur in Bezug auf Film, sondern eben auch menschlich.
Wir haben es schon erwähnt, die DEFA-Reihe beim Filmkunstfest, eine feste Größe. Wie wird die denn eigentlich angenommen? Also können Sie da beobachten, kommt auch junges Publikum oder ist das Publikum, die mit diesen DEFA-Filmen groß geworden sind? Also wenn sie nicht erfolgreich wäre, würde sie ja nicht wieder ins Programm kommen. Aber wie ist das Publikum, die diese DEFA-Filme schauen? Es sind ja meistens so 4 ungefähr.
Das sind schon ältere Leute, muss man sagen, die die Filme vielleicht früher auch schon mal gesehen haben und die eben an den restaurierten Fassungen interessiert sind, die nochmal anschauen wollen. Wichtig ist, dass diese Filme, wie wir sagen, kontextualisiert werden. Also, dass man beispielsweise Filmschaffende zu den Filmen einlädt, die über die Filme erzählen und berichten können. Wir hatten dieses Jahr beispielsweise Hans-Erich Busch, einen ehemaligen Produktionsleiter, zu Gast, der den Film Die Verlobte mit Jutta Hoffmann mitproduziert hat. Und wenn es diese persönlichen Anknüpfungspunkte für ein Publikum gibt, in Kombination vielleicht auch mit einem Konzert, Günther Fischer war dieses Jahr da, um den Soundtrack zu Solo Sunny nochmal aufzuführen oder in Verbindung mit einer Ausstellung oder so, dann ist das Interesse sehr groß. Und natürlich hilft uns auch, dass wir als Festival da ganz andere Möglichkeiten der Bewerbung haben, als das im täglichen Spielbetrieb eines Kinos der Fall ist. Aber ich merke, dass das Interesse nach wie vor groß ist. Dieses Jahr waren ungefähr 2.500 Besucher da, die sich die Filme oder die Ausstellung oder das Konzert angeschaut haben. Und das ist bei einer Besucherzahl von 17.000 Besuchern schon eine ganze Menge.
Ich habe in Vorbereitung dieser Sendung mit Stefanie Ecker telefoniert. Sie konnte leider heute nicht kommen, sonst hätten wir sie auch gerne eingeladen. Und habe sie gefragt, nächstes Jahr auch wieder. Sie wollte mir nicht verraten, welcher Film nächstes Jahr im Programm steht. Sie sagte, es gibt so zwei in der engeren Auswahl. Möglichst auch wieder einer, der in Mecklenburg oder in Vorpommern damals in den drei Nordbezirken gedreht wurde. Können Sie heute schon mehr verraten?
Nee, wir haben tatsächlich noch gar nicht miteinander gesprochen. Ich bin da mal sehr gespannt auf die Vorschläge, weil die Anzahl von Filmen, die im Bundesland entstanden sind, ja auch nicht so riesig ist. Wir lassen es auf uns zukommen und sprechen rechtzeitig wieder mit der DEFA-Stiftung. Aber ein Film, den möchte ich schon seit längerem gerne zeigen, der auch in Mecklenburg-Vorpommern gedreht entstanden ist. Zum Beispiel Josef, auch glaube ich wieder von Erwin Stranker mit Jürgen Heinrich in der Hauptrolle.
Gerade 80 geworden.
Genau, gerade 80 geworden, lebt auch hier in Mecklenburg. Den würde ich sehr gerne zeigen. Er hat uns schon zweimal einen Korb gegeben, aber vielleicht klappt es nächstes Jahr. Und wenn er kommen kann, dann werden wir diesen Film auf jeden Fall zeigen.
Wir drücken die Daumen. Egger Brombach, schauen heute nur noch diejenigen diese Filme, diese DEFA-Filme, ob es jetzt ein Dokumentarfilm ist oder ein Spielfilm, die mit Ihnen groß geworden sind? Also organisieren ja auch Filmfestivals. Ja. Wie ist das Publikum?
Ich würde sagen, im Prinzip ist das insgesamt mit Filmgeschichte so. Das ist gar nicht spezifisch für den DEFA-Film. Es ist nicht so, dass 15-Jährige in Filme der 20er Jahre gehen, in Weimar-Filme. Oder sie gehen auch nicht unbedingt in Filme des Neuen Deutschen Films der Bundesrepublik. Also Filmgeschichte ist eher was, wofür sich Ältere interessieren oder das erstmal wahrnehmen, einfach weil es so wahnsinnig viele aktuelle Filme gibt und da die Auswahl einfach riesengroß ist. Aber was meine Erfahrung ist, wenn man ganz gezielt, und das muss man dann über Schulen oder über ein bestimmtes Framing von einer Veranstaltung junge Leute anspricht, dann erreichen, nicht jeder Film, aber dann gut auswählt, dann erreicht man mit Filmgeschichte sehr wohl junge Leute. Also so ein Film, wir hatten vorhin schon Jürgen Böttcher, es gibt von ihm so einen kürzeren, der heißt Barfuß und ohne Hut. Der spielt an der Ostsee, ich glaube 60er Jahre, das ist einfach so ein Abend an der Ostsee mit einer wunderschönen Stimmung, junge Leute, die da zelten, eingefangen. Und dieser Film, den habe ich oft vor Studierenden zum Beispiel an der Filmuniversität, an der FU in Berlin, aber auch schon auf dem Festival gespielt, der funktioniert wunderbar. Und da gibt es einige. Also man muss mit Filmgeschichte prinzipiell, muss man irgendwie gucken, wie erreicht man jüngere Leute, die das nicht in der eigenen Biografie, eigenen Filmbiografie, Sehbiografie wahrgenommen haben.
Andreas Kötzing, Sie haben den Dokumentarfilm erwähnt. Für den Dokumentarfilm spricht ja auch und für den Gegenwartsfilm der DEFA. Wir reden jetzt nicht von Märchen und von den Indianerfilmen oder historischen Filmen. Es sind ja Zeitdokumente. Wenn ich jetzt mal nur den DEFA-Gegenwartsfilm sehe, und ich habe mir in den vergangenen Jahren viele angeschaut, was mir aufgefallen wird, es wird viel Weinbrand getrunken. Wir sehen viele graue und unverputzte Häuser. Aber auch immer wieder bei den Gegenwartsfilmen sehr oft SED-Parteisekretäre, die immer mitreden müssen. Es sind wunderbare Zeitdokumente.
Auf jeden Fall. Also sie führen uns ja ein Stück weit zurück, auch in die Art, wie das Land sich damals selber versucht hat zu präsentieren für das Publikum. Deswegen finde ich auch, dass man heute, wenn man über DEFA-Filme spricht, natürlich auch ein bisschen über den Produktionsprozess sprechen muss. Es ist ja keine freie Filmproduktion gewesen, die man mit der heutigen Filmproduktion vergleichen könnte. Diese Filme waren alle im staatlichen Auftrag entstanden. Die mussten auch einen staatlichen Abnahmeprozess durchlaufen. Der war mehrstufig. Das fing schon an bei der Genehmigung überhaupt erstmal eines Drehbuchstadiums. Da waren wir noch gar nicht so weit, dass der Film überhaupt gedreht werden konnte. Es gab mehrere Abnahmen, wo diese Filme natürlich auch sich ein Stück weit in diesen Prozess des Staates einpassen mussten. Und da gab es auch immer wieder Wellenlinien, was gewünscht war, was möglich war, was Filmemacher zeigen durften, was sie nicht zeigen konnten. Gerade bei den Gegenwartsfilmen. Das ist ja immer eine Phase gewesen, wo manche Dinge zulässig waren und dann waren sie später dann wieder verboten oder man sollte sie nicht auf der Leinwand zeigen. Anfang der 60er Jahre, für mich eine der spannendsten Zeiten in der DEFA-Geschichte tatsächlich, als viele dieser Gegenwartsfilme entstehen konnten. Interessanterweise nach dem Mauerbau, wo man eigentlich denken würde, na, war das da nicht alles eher rückläufig? Nein, viele jüngere Filmemacher haben gedacht, jetzt ist doch die Zeit, um sich endlich mal mit den Problemen unserer Gesellschaft offensiv auseinanderzusetzen. Und da sind tolle Filme entstanden in diesem Zeitfenster bis 1965, 66. Und da hat sie DEFA schwer getroffen. Das war ein großes Verbotsplenum, was es damals gab im Herbst 1965, jährt sich jetzt auch, wo wirklich sehr viel Porzellan zerschlagen wurde. Das muss man sagen. Da sind Filme verboten worden, insgesamt 12, fast eine ganze Jahresproduktion nach diesem Plenum, der berühmteste Spur der Steine, den vielleicht viele von Ihnen dann später gesehen haben.
Und einer da denke der wenigen, der ja noch kurz gezeigt wurde.
Der sogar noch für ein paar Tage tatsächlich im Kino war, ehe er dann da rausgetrieben wurde aus den Kinos. Und da denke ich so manches Mal, was wäre eigentlich möglich gewesen, wenn man diese Filmemacher wirklich so hätte machen lassen, also wenn es weitergegangen wäre und diese Freiheiten da geblieben wären. Das war dann leider nicht so. Deswegen ist das mit den Gegenwartsfilmen dann immer ein Stückchen schwieriger geworden. Erst hieß es, die Filme sollten mehr realistisch sein. Das war dann auch wieder nicht gut. Aber es gibt auch später wirklich tolle Filme. Und gar nicht so sehr sind es bei mir, die in Erinnerung bleiben mit den Parteisekretären, sondern ich denke an so einen Film wie Die Beunruhigung von Lothar Warnecke zum Beispiel mit Christine Schorn über eine Frau, die zum Arzt geht und bei der Verdacht einer Brustkrebsdiagnose besteht. Und der Film begleitet sie 2 Tage lang in dem Nichtwissen, was jetzt eigentlich genau für eine Diagnose sie erwartet. Ich finde den atemberaubend bis heute, weil der so nah dran ist und einen so mitnimmt in diese Situation hinein. Und da gibt es keine Politik groß, die diese Geschichte überwölbt. Das ist ja sogar mit Originalärzten gedreht worden. Also diese kleinen, besonderen Gegenwartsfilme hat es immer wieder gegeben, bis hin zu Solosani und den anderen, die dann große Erfolge ja auch waren. Aber es blieb immer schwierig für die DEFA-Regisseure, sich mit der Gegenwart auseinanderzusetzen und gleichzeitig eben auch den kulturpolitischen Interessen zu entsprechen.
Sie haben es schon erwähnt, mit echten Ärzten hat er den gedreht. Christine Schorn in der Hauptrolle, wirklich ein berührender Film, der ein Thema anspricht. Und das passt irgendwie zu meiner nächsten Frage. Ich finde, es gibt zahlreiche DEFA-Filme, und ich habe das jetzt nur ein bisschen provokativ erwähnt mit den SED-Parteisekretären. Es gibt ganz viele andere Filme auch. Aber es gibt zahlreiche DEFA-Filme, die mit Inhalten überzeugen, die es in der alten, aus meiner Sicht, in der alten Bundesrepublik nicht gab und heute auch nicht mehr gibt. Beispielsweise Menschen im Arbeitsalltag. Ich habe auch wieder auf dem DEFA-YouTube-Kanal gesehen vor wenigen Wochen, Lachtauben weinen nicht, von 1978, glaube ich, mit Uwe Kokisch, seine erste Hauptrolle. Und das ist so ein Film, der spielt in einem Stahl- und Walzwerk und man sieht am Anfang ihn auch, wie er sich auf der Treppe im Hausflur wäscht, weil diese Wohnung nicht mal ein Waschbecken hat. Also die Toilette auf dem Flur, die kennen wir noch, aber da ist doch das Waschbecken. Aber auch der Arbeitsalltag, das fehlt irgendwie ein bisschen heute. Wie sehen Sie das, Ilka Bombach? Ist es schwierig, so einen Film zu machen, ein Publikum zu finden, wo es um den Arbeitsalltag in einem Produktionsbetrieb geht?
Zum einen sind so viele Filme über den Arbeitsalltag erstmal natürlich entstanden aus der Idee, ja, wir sind ein Arbeiter- und Bauernstaat, also wollen wir auch das Leben der Arbeiter und Bauern darstellen. In den Filmen einerseits und andererseits ist das, was die Filmemacher daraus gemacht haben, zum Teil hochspannend, intelligent und man hat das Gefühl, das ist etwas, was fehlt. Die Leute gehen auch jetzt mal lochen und arbeiten. Und diese Wirklichkeit kommt viel weniger vor in Filmen. Also ich finde, dass das eine bemerkenswerte Seite des DEFA-Films ist. Aber ich würde noch eine zweite nennen. Die DDR hat bei ihrer Gründung in die Verfassung die Gleichberechtigung aufgenommen. Das hatte Verfassungsrang in der DDR seit 1949. Und danach, in den nächsten 2, 3 Jahren, wurden alle Gesetze im Zivilrecht, die dem nicht entsprachen, geändert. Und dann gab es 1951 den ersten Film, der heißt, ich komme nicht ganz drauf, also es ist ein 10-minütiger, 12-minütiger erster DEFA-Dokumentarfilm darüber, wie das Leben sich für Frauen verändert hat. Und das ist sozusagen der Gong, könnte man sagen, für unzählige DEFA-Filme, ob im Dokumentarfilmbereich oder im Spielfilmbereich, die das Geschlechterverhältnis sich anschauen, in einem Land, in dem das überhaupt keine komplette Gleichberechtigung gab, aber doch arbeitende Frauen und innerhalb von sehr kurzer Zeit, wenigen 1, 2 Jahrzehnten, sich das Verhältnis zwischen Männern und Frauen revolutioniert hat. Und das wurde permanent verhandelt. Und wenn man da Kulturgeschichte des Geschlechterverhältnisses so ein bisschen nachvollzieht, möchte, dann kann man auch von heute aus, gerade mit dem historischen Abstand, die DEFA-Filme angucken.
Was kann der gesamtdeutsche Film von der DEFA lernen, Volker Kufall? Kann und sollte er das überhaupt?
Ich bin noch ein bisschen bei Ihrer letzten Frage, weil ich das ganz richtig fand, was Sie, Ilka Bombach, gesagt haben. Die Thematisierung von Arbeitsverhältnissen in der DDR ist einer der Punkte, warum ich den DEFA-Film auch so schätze. Es gibt ein schönes Buch von Wolfgang Kohlhase, das heißt Um die Ecke in die Welt. Und das war, glaube ich, ein Anspruch vieler Filmemacher, sowohl im dokumentarischen als auch im Spielfilmbereich, eben das Alltägliche zu zeigen und den Mensch in seinen sozialen Beziehungen zu zeigen, auch eben in seiner Arbeitswelt und im Verhältnis zu anderen Menschen. Und das ist eine große Qualität, die mir immer wieder beim Sehen von DEFA-Filmen auffällt. Und ich vermisse tatsächlich ein bisschen die Auseinandersetzung mit Arbeitswelten im deutschen Gegenwartskino. Es sind wahrscheinlich Stoffe, die deswegen nicht gemacht werden, weil ja sie wenig Chancen auf Publikumserfolg haben. Aber diese Grundfrage, wie steht das Individuum zur Gesellschaft, wie steht auch der Künstler zu den Herrschern oder zur Gesellschaft, das sind Fragen, die, glaube ich, in der DDR viel stärkeres Gewicht hatten, eben auch aufgrund der besonderen Produktionsverhältnisse und dem Bedürfnis, eine Alternative, eine sozialistische Alternative aufzubauen, dass ich mir eigentlich gar nicht vorstellen kann, wer heute in Deutschland solche Filme unter den gegebenen Verhältnissen machen sollte. Also es gibt auch in Westdeutschland relativ wenig Filme, die sich mit der Arbeitswelt auseinandersetzen. Also Rainer Werner Fassbinder ist einer der wenigen, die das großartig gemacht haben. Aber da muss man dann auch schon relativ lange suchen, bis man Filme findet, die das in der Genauigkeit und der Tiefenschärfe machen, wie das viele DEFA-Regisseure und auch DEFA-Regisseurinnen gemacht haben. Iris Gusner, Evelyn Schmitz sind zwei Regisseurinnen, die sich sehr intensiv mit der Rolle von Frauen im Arbeitsleben auseinandergesetzt haben. Ich erinnere da an Filme wie Alle meine Mädchen oder Das Fahrrad, wo es um Arbeiterinnen geht und in ihrer Beziehung zur Gesellschaft, aber auch was Geschlechterverhältnisse angeht. Ja, ich würde mir solche Filme tatsächlich mehr wünschen, aber ich weiß nicht, ob sie sich jemand anschaut.
Wahrscheinlich war der Nachteil der DEFA auch gleichzeitig in dem Fall ihr Vorteil. Also weil solche Filme entstehen konnten, weil es nicht unbedingt darum ging, wie erfolgreich wir sie verkaufen. Der Nachteil hat auch einen Vorteil, dass es so eine staatliche Filmproduktionsfirma gab.
Ja, ich fürchte, dass das, was Volker gerade gesagt hat, auch schon auf viele der DEFA-Filme damals zu getroffen hat, dass sie nämlich gar kein so großes Publikum gefunden haben, auch in den Kinos nicht. Auch da waren westliche Filme dann zum Teil wesentlich beliebter. Vor allem in den 80er Jahren hat es die DEFA sehr schwer, noch ein Publikum zu erreichen mit seinen Filmen. Aber die Frage der Arbeitswelt, die natürlich essentiell ist für den DEFA-Film, hängt ja auch damit zusammen, wer diese Filme macht. Welche Filmemacher in die Position kommen, Filme drehen zu können. Um in der DDR in Babelsberg an der Filmhochschule studieren zu müssen, musste man erstmal von einem Betrieb, wo man vorher eine Ausbildung gemacht hat, dahin delegiert werden, um die Ausbildung dort machen zu können. Das heißt, die hatten alle schon Erfahrungen gesammelt in der Arbeitswelt. Heutzutage, wer kann sich ein Studium an einer Filmhochschule leisten? Das sind ja in der Regel keine Kinder aus Arbeiterfamilien. Und ich glaube, da liegt auch ein Schlüssel ein bisschen zu der Erklärung, warum es heute relativ wenig Filme über die Arbeitswelt gibt. Es gibt ja Regisseure, Thomas Stuber würde mir jetzt einfallen, der das durchaus macht und auch andere. Aber tatsächlich ist das einfach, da hat sich das Milieu der Menschen, die Filme drehen, auch ein Stück weit gewandelt. Und man muss natürlich auch vielleicht das als kleiner Einwand, man darf natürlich auch, muss vorsichtig sein, man darf das auch nicht idealisieren. Es gab natürlich auch Grenzen dessen, was im DEFA-Film hätte gezeigt werden können an Problemen in der Arbeitswelt. Die sind zum Teil wirklich sehr nah dran, beobachten auch sehr genau. Aber es gab natürlich auch Zeiten, wo Prozesse, die im Arbeitsalltag gezeigt werden sollten, dann relativ schnell auch an Grenzen stießen, in Filmen nicht gerne gesehen waren oder Filme sogar deswegen auch wieder aus den Kinos verschwunden sind. Spur der Steine habe ich vorhin erwähnt. Die Art, wie dort eine Großbaustelle in der DDR gezeigt wird, ein bisschen in Wildwest-Manier, das war natürlich nicht das Bild, was man in den 60er Jahren gerne in den Kinos sehen wollte. Und es wäre aber mit Sicherheit ein riesengroßer Erfolg gewesen, wenn der Film dann länger hätte laufen können.
Komme ich wieder auf meinen SED-Parteisekretär zurück, wenn man den dann gesehen hat im Film, ob das dann immer so das Richtige war, auch beim Publikum, ob das so funktioniert hat, ob das immer war. Egger Brombach, das Interesse nimmt vermutlich ab an DEFA-Film, weil es natürlicherweise immer weniger Menschen gibt, die in der DDR groß geworden sind mit diesem Film. Oder sehen Sie das nicht so?
Na, ich würde sagen, das verändert sich. Irgendwann lebt vielleicht niemand mehr, der in der Zeit der DDR gelebt hat, ja. Und dann ist das sozusagen ein Stück Filmgeschichte, was Generationen, die viel später leben, in irgendeiner Weise für sich entdecken oder auch nicht entdecken, ne? Das betrifft jede Filmgeschichte, den bundesdeutschen Film bis 90 genauso wie den DEFA-Film, würde ich sagen.
Volker Kuhfall. Sie leiten ein Filmkunstfest und die Konkurrenz zum Filmkunstfest sind Streamingportale und das Fernsehen. Trotzdem meine Frage, sollten vielleicht auch mehr DEFA-Filme im Fernsehen zu sehen sein? Vor allem diejenigen Filme, die möglicherweise nicht so bekannt sind. Wir können ja heutzutage um 23.30 Uhr zeigen und dann laufen sie in der Mediathek. Und nicht nur die üblichen verdächtigen Filme, also die immer mal wieder gezeigt werden. Wie ist da Ihre Position?
Ich bin mir da unsicher, ob man dem DEFA-Film dadurch eine größere Verbreitung verschaffen würde, weil diese Filme würden dann auch von Leuten angeschaut, die sich ohnehin, denke ich mal, für DEFA-Film interessieren. Aber klar, die Art und Weise, wie Filme wo gesehen werden, hat sich verändert. Und wenn ich DEFA-Filme im Kino zeige, mache ich in Braunschweig, da habe ich ein Kino, sitzen meistens nur 10 bis 20 Leute, die dann sich für einen Film wie Der Untertan von Wolfgang Staudte interessieren. Da brauchst du möglicherweise andere Vertriebswege, aber ich bin da skeptisch. Vielleicht.
Ja, ich meine, die DEFA-Stiftung wertet ja ihre Filme auch digital aus. Also jahrzehntelang waren das DVDs, die auch einen großen Absatzmarkt hatten. Die DEFA-Stiftung lebt von dem Verkauf der Lizenzen, also dass die so engagiert sind und immer noch dieses tolle Team haben. Seit 1998 liegt daran, dass es dieses Interesse an DEFA-Film gibt. Also dafür ist die DEFA-Stiftung Beweis. Genau, und seitdem der Absatz von DVDs nicht mehr so groß ist, gibt es eben so ein DEFA Channel, der ist so integriert bei bestimmten Fernsehsendern. Das ist kein Streaming, sondern Live-TV, wo DEFA-Filme gezeigt werden. Auf YouTube gibt es den Kanal. Es gibt über bestimmte Apps, Tattoo, DEFA-Filme zu sehen. Also prinzipiell finde ich das gut und richtig, dass man das einfach entdecken kann und darauf stoßen kann. Und natürlich ist im Kino immer die Möglichkeit, die DEFA-Filme wurden ja fürs Kino gemacht. Dann hat man natürlich einen anderen Seh-Eindruck, den originalen Seh-Eindruck. Und wenn man dann noch eine Einführung bekommt, ist das natürlich auch gut, weil man das möglicherweise nicht alles einordnen kann. Bestimmte Sachen ist eine Einführung schön, aber prinzipiell ist es doch gut. Man kann einfach Filme entdecken, digital.
Ich glaube, das ist auch der Gang der Zeit. Das ist in der westdeutschen Filmgeschichte nicht anders als bei der DEFA. Und ich glaube, wir bringen das so Empfehlungen, zeigt mal mehr oder so, sondern da, wo es eine Nachfrage danach gibt, da werden die Filme auch verfügbar bleiben und dann wird man sie auch weiterhin sehen können. Dass sie jetzt digitalisiert werden, zum Großteil nach und nach. Ich glaube, das ist ganz wichtig, damit sie überhaupt auch weiterhin gezeigt werden können, weil die Vorführtechniken verschwinden zum Teil in den Kinos, dass man noch 35mm Film oder die Dokumentarfilme auf 16mm Film zeigen kann. Und deswegen müssen sie digitalisiert werden. Da kümmert sich die DEFA-Stiftung drum. Und dann ist das Erbe da. Dann bleibt es sichtbar für alle, die sich gerne dafür interessieren. Aber wir sind ja nicht die Empfehlungspolizei, die jetzt jedem vorschreibt, welcher Film er zu gucken hat oder wofür er sich interessiert. Das wird man schauen, ob es vielleicht auch gelingt, ein jüngeres Publikum dafür nochmal zu interessieren. Ich erlebe es zumindest an den Universitäten, in den Seminaren, die ich anbiete, dass wenn man jüngere Leute darauf aufmerksam macht, dass es dann durchaus auch ein Interesse daran gibt, sich damit zu beschäftigen und sich diese Filme anzuschauen. Und vor allem, wenn ein Rahmen geschaffen wird, ne? Wenn es mehr ist als der bloße Film, wenn Diskussionen dazu angeboten werden, wenn es die Möglichkeit gibt, mit Schauspielern vielleicht noch zu sprechen oder mehr über die Produktionsbedingungen zu erfahren, dann funktioniert es. Aber das gilt weit über die Grenzen des DEFA-Films hinaus. Also die Kollegen, die zur Weimarer Republik forschen oder zum frühen Film in der Bundesrepublik, da gibt es mindestens genauso große Leerstellen. Vielleicht ist das DEFA-Filmerbe dank der DEFA-Stiftung und dadurch, dass es gelungen ist, diesen Filmstock auch gemeinsam zu erhalten. Es stand ja auch zur Diskussion, dass sich ein paar Firmen sozusagen die Rosinen aus dem Kuchen herauspicken und die Filme eben nicht gebündelt bleiben bei der DEFA-Stiftung. Vielleicht ist es dadurch sogar ein großer Vorteil, den wir haben, dass dieses Erbe sogar besser erschlossen ist in weiten Teilen als zum Beispiel der westdeutsche Film.
Wobei wenn ich kurz einhaken darf, ein Unterschied, vielleicht würde ich sagen, gibt es eben doch vom DEFA-Filmerbe zu anderen, dem Erbe der Nouvelle Vague oder des Neuen Deutschen Films. Da würde man nämlich gar nicht unbedingt vom Erbe sprechen. Man spricht, das ist ja noch gar nicht so lange zurückliegende Filmgeschichte. Und wenn man von einem Erbe spricht, dann spricht man ja eigentlich von dem Erbe, weiß ich, des Großvaters oder wie auch immer, von einer verstorbenen Person. Ja, verstorben. Was es nicht mehr gibt, ist die DDR. Die Filmemacher und Filmemacherinnen, die gab es ja noch fast alle 1990 und noch sehr viele auch jetzt. Und da gab es natürlich bei einigen Bruch in der Filmemacherkarriere. Und dieses Weiterentwickeln eines Stücks Filmgeschichte durch die Künstler selbst oder dann die nächste Generation, da gibt es natürlich einen gewissen Bruch, was DEFA-Film angeht. Da ist vielleicht ein Unterschied.
Sie nehmen meine nächste Frage schon ein bisschen vorweg. Noch gibt es beispielsweise Regisseure wie Andreas Dresen und Andreas Kleiner, die mit der DEFA groß geworden sind. Irgendwann bleibt von der DEFA nur noch ja die Erinnerung. Wir haben keine Schauspieler mehr, die da mitgewirkt haben, keine Regisseure. Also ein Schatz für das Archiv? Ähnlich wie Spielfilme von der UFA. Wie sehen Sie es? Andreas Kötzing?
Ja, das wird ja zwangsläufig irgendwann passieren. Also dem Zeitpunkt nähern wir uns. Es werden auch weniger Zeitzeugen, die noch darüber sprechen können. Ich finde es gut, dass es ganz viele auch Zeitzeugengespräche gibt, die die DEFA-Stiftung zum Beispiel auch auf Video festgehalten hat, die man sich anschauen kann, auch mit Regisseuren, die inzwischen nicht mehr leben. Aber das ist ein Prozess, den kann man jetzt nicht auf Dauer aufhalten. Ne? Das ist einfach so und damit muss man sich dann einfach auseinandersetzen und schauen, wo man jetzt vielleicht auch noch Zeitzeugengespräche führen kann mit Regisseuren und Schauspielerinnen und Schauspielern, die noch da sind, Drehbuchautoren auch, die ja bei der DEFA eine ganz besondere Rolle hatten. Da gibt es sicherlich noch viele Geschichten, die auch erzählt werden können, die auch wert sind, erzählt zu werden, um sie festzuhalten.
In diesem Jahr haben sich ostdeutsche Filmemacher, ich zähle ein paar Schauspieler auf, Thorsten Merten, Winnie Böwe, Milan Peschel, Julia Jäger, Leander Hausmann, für eine Ostquote im deutschen Film stark gemacht, weil ostdeutsche Filme nicht so häufig auftauchen, wie es eigentlich sein müsste. Da fehlt überspitzt gesagt die DEFA, Volker Kufer?
Ja, ich würde das unterstützen. Da geht es tatsächlich nicht um die Aufführung von DEFA-Filmen. Es geht um die Repräsentanz Ostdeutschlands eben auch über Filme. Es geht aber auch um die Besetzung von Leitungspositionen, zum Beispiel von Filmfestivals durch Menschen, die eine ostdeutsche Sozialisation haben. Ich finde da schon was Berechtigtes dran und deswegen ist es mir ganz wichtig, weil ich finde, dass das tatsächlich auf Festivals und in Kinos zu wenig passiert, auf dem Filmkunstfest in Schwerin. Tatsächlich auch viele Produktionen von ostdeutschen Filmemacherinnen und Filmemachern zu zeigen. Eben weil die auch was mit der Lebenswelt, dem Lebensgefühl der Menschen hier haben. Man hat mich mal gefragt, warum das Filmkunstfest Mecklenburg-Vorpommern nicht das Festival für den ostdeutschen Film sein könne. Aber so ein Etikett würde ich ablehnen. Da macht man wieder so Nischen und Schubladen auf. Aber ich finde schon, dass ostdeutsches Lebensgefühl oder ostdeutsche Themen, dass die tatsächlich besser repräsentiert werden sollten. Ob da eine Quote der richtige Weg ist, da bin ich immer am Hadern, ob man dadurch den Filmen oder den Regisseurinnen und Regisseuren einen Gefallen tut. Aber ich finde es zumindest überlegenswert und die Aufmerksamkeit, die durch diese Diskussion entsteht, finde ich auch gut.
Ja, ich glaube, mit Quotenregelungen kommt man nicht sehr weit. Also da muss man immer dann irgendwann definieren, was das eigentlich sein soll, ostdeutsch. Und da wird es dann schon sehr schwierig. Da gibt es zu viele gemischte Biografien. Und ich finde das auch thematisch irgendwie schwierig zu sagen, das ist jetzt ein ostdeutscher Film oder das ist ein westdeutscher Film. Ich glaube, wir kommen eher an den Punkt, dass es so etwas wie eine Benachteiligung von sozialen Themen, Themen aus der Arbeitswelt, sozial benachteiligten Menschen gibt im Film generell. Und das ist aber dann kein rein ostdeutsches Phänomen, sondern das kann man auch in anderen Teilbereichen unserer Gesellschaft beobachten. Und es ist ja nicht so, dass es diese Filme nicht gibt oder dass sie nicht entstehen. Ich habe letztes Jahr in Leipzig eine Filmreihe gemacht mit jungen in Ostdeutschland sozialisierten Filmemacherinnen und Filmemachern. Max Gleszynski, Janine Halisch waren da, Annika Pinske mit ihren Filmen. Die waren zum Teil erfolgreich, manche von denen aber auch gar nicht. Und das Interessante an dem Film oder an den Gesprächen mit den Regisseuren war, als es um die Frage ging nach ostdeutscher Identität, ja oder nein, dass viele selber erstmal nachdenken mussten, ja, was genau soll das jetzt eigentlich sein? Was ist jetzt eigentlich an meinem Film ostdeutsch? Max Gleszynski, der in Rostock seine Filme macht, der sagt, nee, meine Filme sind norddeutsch. Ne? Die sind nicht genuin ostdeutsch oder so. Also da wandelt sich auch etwas. Und trotzdem erzählen diese Filme natürlich Geschichten, die in diesem Teil von Deutschland verortet sind und deswegen auch vielleicht andere Geschichten erzählen, als wenn sie jetzt in Köln oder in München spielen würden. Aber ich glaube, Quotenregelungen, da müsste man zu einer Definition kommen, die irgendwo total schwammig bleibt und sich nicht fixieren lässt. Und das Problem ist größer als nur eine Nichtrepräsentanz von ostdeutschen Themen.
Was bleibt vom Filmerbe der DDR? Außer beispielsweise die Legende von Paul und Paula, der kleine Muck und die Söhne der großen Bären. Ilga Brombach.
Die Filme bleiben. Die Filme bleiben. Wenn sie digitalisiert sind, sind sie im Archiv und sie warten darauf, gezeigt zu werden und mit neuen Augen gesehen zu werden, mit kritischen Augen, mit erstaunten Augen, wie auch immer. Und das vielleicht als kleines Schlusswort. Also die Filme bleiben, aber ob wir sie sehen, ist die Frage natürlich. Mhm.
Andreas Kötzig? Bleiben im kollektiven Gedächtnis, das sind dann am Ende wahrscheinlich nicht so wahnsinnig viele Filme. Also die man sagen könnte, die so über den Rahmen hinaus ausstrahlen. Ne? Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass der DEFA-Dokumentarfilm als Quelle noch eine ganze Zeit lang uns beschäftigen wird und dass das auch nicht verloren gehen wird. Da gibt es immer wieder jüngere Historikerinnen und Historiker, die zur DDR-Geschichte forschen und die gerade auch nach neuen Quellen Ausschau halten. Und ich glaube, da ist noch sehr viel Potenzial. Das ist noch längst nicht ausgeschöpft. Da gibt es noch viele Geschichten zu erzählen. Da bin ich mir auch ziemlich sicher, dass diese Filme nicht verschwinden werden. Sie werden vielleicht eine andere Sichtbarkeit haben. Sie werden nicht mehr ganz dominant im Vordergrund stehen, aber sie bleiben uns trotzdem als Quelle, als Blick auf ein Land, das es eben in dieser Form nicht mehr gibt.
Volker Kuhfall, Sie haben bei der Frage das Schlusswort und können gleich auf das kommende Filmkunstfest hinweisen, weil es da wieder DEFA-Filme gibt. Aber Sie wissen ja noch nicht, welche.
Ja, es bleiben die Filme. Und ich setze diese Filme beispielsweise in meinem Kino in Braunschweig regelmäßig noch ein. Ich habe jetzt gerade eine Reihe mit antifaschistischen Filmen der DEFA gemacht. Das war ja ein großer Schwerpunkt. Und ich finde an der DEFA-Produktion sehr interessant, dass sich in ihnen eben auch ein anderes Geschichtsbewusstsein widerspiegelt. Eben weil es ein anderer Staat mit einer anderen Philosophie, einem anderen Wirtschafts- und Gesellschaftssystem war. Es gibt in Westdeutschland keinen Film über Thomas Münzer beispielsweise. Und wenn ich an 500 Jahre Bauernkrieg erinnere, kann ich Thomas Münzer zeigen.
Oder Regie Martin Hellberg.
Richtig. Oder wenn ich einen Film über die Novemberrevolution zeigen möchte, kann ich das Lied der Matrosen von Günter Reisch zeigen. Ich kenne keinen vergleichbaren Film, weder aus dem wiedervereinigten Deutschland noch aus der Bundesrepublik, mit diesen Themen. Oder Filme über den Spanischen Bürgerkrieg, 5 Patronenhülsen. Ja, das sind Filme, die sind immer noch da. Das sind Filme auch wieder den Zeitgeist, den man immer noch zeigen kann. Sie haben, was finde ich, immer noch Widerständiges. Und diese Filme kann man immer noch zeigen. Und Leute, die politisch bewusst sind, werden sich auch mit der Filmgeschichte der DEFA und den Filmen der DDR auseinandersetzen. Insofern geht dieses Erbe nicht verloren. Und ich warte immer noch drauf, dass einige Filme der DEFA digitalisiert werden. Da lauert noch ein Schatz, Rat der Götter von Kurt Metzi zum Beispiel, ist immer noch nicht digitalisiert. Oder Solange Leben in mir ist, über Liebknecht, auch ein Film, der digitalisiert werden müsste. Also gibt es noch eine Menge zu tun und die DEFA-Stiftung gibt es zum Glück und wird hoffentlich auch viele dieser Filme digitalisieren. Was die Frage zum nächsten Filmkunstfest angeht, ich kann das Gastland verraten. Gerne. Das jetzt überhaupt nichts mit DEFA zu tun hat. Das wird nämlich Island sein. Island. Und leider gibt es keine Co-Produktion zwischen der DDR und Island, sonst würde ich die garantiert zeigen.
Das war Kultur on Tour. Was bleibt vom Erbe der DDR am Beispiel Film? Heute im Filmtheater Luna in Ludwigslust. Meine Gäste heute Abend waren Ilka Brombach, Filmhistorikerin, Filmkuratorin, Festivalleiterin, Andreas Kötzing, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Hannah-Arendt-Institut in Dresden und Volker Kuhfall, künstlerischer Leiter des Filmkunstfestes Mecklenburg-Vorpommern in Schwerin. Herzlichen Dank, dass Sie da waren.
Vielen Dank.
Einen schönen Abend mit NDR 1 Radio MV wünscht Axel Seitz.